Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, heute wieder bei euch zu sein. Ja, der Psalm 23 ist schon genial und ich habe das auch schon hin und wieder mal mit Hausaufgaben gemacht. Merkt denn so, ist denn doch so der eine oder andere duckt sich denn gern weg, erinnert sich an seine Schulzeit zurück. Aber was mir am Psalm 23 so lebendig geworden ist und da auch ein toller Bezug ist, das ist bei der Herr ist mein Hirte, beziehungsweise dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich weiß nicht, was für ein Bild du dabei hast. Und ja, die Bibel ist eine Bildsprache. Gottes Sprache ist für uns Menschen eine Bildsprache, wo wir Symboliken verstehen können. Und ich weiß nicht, ob du jetzt jemand siehst, so einen Hirte mit zwei Stäben, der da vor irgendwelchen Löwen da steht oder Bären. Und als ich das mal mich auf eine Predigt, Taufpredigt vorbereitet habe, kam mir die Symbolik, dein Stecken und Stab. Das ist doch die Konstellation eines Kreuzes, der Stab und der Stecken. Und seitdem, wenn ich Psalm 23 lese und an diesen Punkt komme, dein Stecken und Stab trösten mich, dann denke ich an das Kreuz, das mich tröstet. Und das finde ich genial. So, jetzt habe ich mein Bild von meinem Kopf an euch übertragen und es wird euch wahrscheinlich nie mehr verloren gehen, wenn ihr Psalm 23 lest. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, Amen, meine Predigt ist vorbei, ich bin durch. Oder seid ihr bereit, soll ich noch predigen? Okay, gut. Dann lege ich nur los. Es gibt Neutestamentler und es gibt Alttestamentler. Und das Spannende ist eigentlich, so viele Leute auch in unseren Gemeinden, die regelmäßig in die Gottesdienste gehen, sagen, oh, ich kann mit dem Ganzen von damals, also zum einen, manches bin ich leid, weil ich schon als Kindergottesdienstgeschichten gehört habe, so mit Abraham und mit Mose und dies und jenes. Und andere, die sagen, mir sagt das mit den ganzen Kriegen und dem Blut alles überhaupt nichts. Ich konzentriere mich aufs Neue Testament. Wenn wir aber anfangen zu verstehen, dass das Neue Testament ständig aufs Alte Bezug nimmt und dass die Bilder von damals eigentlich für uns heute noch etwas transportieren an der eigentlichen Idee, wie Gott uns Menschen einerseits seine Liebe, seinen Heilsplan und sein Bild vom Himmel, von Versöhnung, von Vertrauen mitgeben möchte, dann beginnt die Bibel für uns ganz neu an Bedeutung zu gewinnen und zu leben. Und heute ist mein Thema, letztes Mal war es ja, dass wir keine Verdammnis in Christus haben, und heute ist mein Thema Christus der Fels. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Begebenheiten, die in einer Zeitspanne von circa 40 Jahren passiert sind. Und das eine war relativ kurz nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, das Wunder erlebt hat von dem Passa, dass sie durch an Ägyptens Grenze durch ans Rote Meer kamen, dass das Meer geteilt wurde und sie sind Richtung Sinai-Halbinsel unterwegs gewesen. Und ich war vor einigen Jahren, 3 oder 4 Jahren, war ich mit meiner Frau und mit unserer kleinen Tochter Zoe Urlaub machen in Ägypten auf der Sinai-Halbinsel. Wir sind nach Israel reingeflogen, sind mit dem Bus an die Grenze gefahren, dann zu Fuß auf die ägyptische Seite und dort dann an der Sinai-Halbinsel hatten wir Urlaub gemacht. Und das Krasse ist, wenn wir an Wüstenwanderung denken vom Volk Israel, dann denke ich so in der Regel so an hier und da mal eine Palme und dazwischen ist so Sahara-Wüste. Die Wüste Sinai-Halbinsel ist brutal. Also barfuß kannst du da gar nichts machen. Es ist alles so scharfkantig, so felsig, so steinig. Und so unwegsam, da kommst du mit, das gibt es vielleicht Trampelpfade, aber eigentlich, du kannst da gar nicht als große Menschenmasse, Volksmenge dich durchwalzen, sondern das sind enge Pfade von dem, was ich gesehen habe. Und in so einer Situation, das Volk Israel befindet sich also auf dem Weg ins verheißene Land hinein, Ägypten gerade so hinter sich gelassen, und wir lesen in 2. Mose 17, Abvers 1, folgende Begebenheit. Auf den Befehl des Herrn hin verließen die Israeliten die Wüste Sin und zogen vom Lagerplatz zu Lagerplatz. Schließlich schlugen sie ihr Lager in Rephidim auf. Doch dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Warum macht ihr mir Vorwürfe, entgegnete Mose. Und warum fordert ihr den Herrn heraus? Die Israeliten waren aber sehr durstig und sie beklagten sich bei Mose. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt, etwa damit wir, unsere Kinder und unser Vieh verdursten? Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich nur mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr entgegnete Mose: Geh mit einigen führenden Männern der Israeliten vor dem Volk her, nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, mit. Ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Schlag auf den Felsen, dann wird Wasser hervorströmen und das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Mose nannte den Ort Massa und Meriba wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten: Ist der Herr bei uns oder nicht? Also, das Volk hat im Gottvertrauen und im Vertrauen auf Mose die Sklaverei hinter sich gelassen, waren auf dem Weg ins verheißene Land. Sie kamen an einen Ort, wo es kein Trinkwasser gibt. Wir erleben also hier Menschen mit einem ganz klaren Grundbedürfnis. Und wir sehen Gott, Mose und Gott, die im Kontakt miteinander stehen. Und wisst ihr, es ist schon extrem existenziell, kein Wasser zu haben. Also ich habe einerseits sehr großes Verständnis und wir können aus dem Luxus heraus sagen, dass wir so denken: Oh, heute habe ich viel zu wenig getrunken, wir müssten alle viel mehr trinken. By the way. Aber was, wenn einfach nichts da ist? Und ich weiß nicht, ob ihr Bilder kennt von irgendwelchen Situationen in Afrika, wo die so trübes Wasser da aus irgendwelchen Brunnen rausziehen und dankbar sind, dass sie Wasser haben, was wir nicht mal durch unsere Toilette spülen wollten und bei Regenwasser sammeln und schon fast nicht sicher sind, ob das so gut ist dafür. Also es ist echt ein großes Bedürfnis. Und wie reagieren die Israeliten? So wie eigentlich Menschen immer. Sie beschweren sich, motzen, jammern, klagen und bereuen ihr anfängliches Vertrauen auf Gott und Mose. Wie würden wir reagieren in Situationen wie diese? aus der Komfortzone heraus weiß ich schon, wie man richtig reagiert. Besonnen, sachlich, geistlich. Aber in der existenziellen Not und erst dann in der Not kommt eigentlich zum Tragen, ob unser Glaube, unser Vertrauen echt und authentisch ist oder ob wir uns vielleicht selber nur was vorspielen. Wie reagiert Mose? Er betet und Gott gibt ihm klare Anweisungen. Und die Anweisung ist, geh mit einigen führenden Männern der Israeliten vor dem Volk her. Interessant, warum sollte Mose mit führenden Männern vorweggehen? Warum nicht für alle sichtbar, was jetzt demnächst gleich passiert? Nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm deinen Stab mit. Und jetzt kommt für mich ein ganz markanter Aspekt, den ich bis zur Vorbereitung so fast immer überlesen habe. Und dann heißt es, ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Schlage auf den Felsen. Was passiert da gerade? Gott sagt, ich werde auf einem Felsen vor dich treten und schlage auf den Felsen. Was oder wen schlägt Mose da? Mose schlägt nicht den Felsen. Er schlägt Gott, der sich auf dem Felsen ihm offenbart. Mose darf auf Gott schlagen. Das finde ich der Hammer. Und dann heißt es, und wenn quasi du mich schlägst, dann wird Wasser hervorströmen, das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Gott selbst steht auf dem Felsen, auf den Mose schlagen soll. Und eigentlich ist es so, als schlage er Gott. Und für mich ist auch verwunderlich, warum sehen das nicht alle? Warum dürfen das nicht alle sehen? Warum nur ein paar führenden Männer? Warum darf das meckernde, unzufriedene Volk zwar den Segensströme erleben, aber nicht sehen, wie das dazu kommt? Ich habe jetzt noch keine Antwort darauf, aber es ist, finde ich, markant. Es dürfen die nicht sehen, die unzufrieden und die hartherzig oder fordernd sind. Ich bin vor Jahren, irgendwann hat mein Vater gesagt, dieses Jahr wird er 89, stimmt es? 88. Vor ungefähr 10, 15 Jahren hat er gesagt, als halt das letzte Mal Passionsspiele in Oberammergau war, einmal im Leben möchte das erleben und wer von den Kindern mit möchte, lädt er dazu ein. Das fand ich genial und da sind wir gern dabei gewesen. Und wenn man vor diesem Passionsspielhaus in Oberammergau steht, dann gibt es da davor einen großen Felsbrocken und daraus quillt Wasser. Das ist toll. Also das Bild von dem Gekreuzigten, der alle 10 Jahre in Oberammergau quasi gedacht wird, das zelebriert wird, wo der Geschlagene Leben spendet und vorne draußen der Fels, die Brücke hierzu bildlich, dass hier Leben herauskommt, das ist doch der Hammer. Bevor ich aber noch weiter ins Detail gehe, machen wir jetzt eine kleine Zeitreise und ersparen uns die mühsame Reise kreuz und quer durch Sinai und kommen ungefähr an gleicher Stelle wieder raus, weil das Volk Israel, eigentlich hätte man innerhalb von 9 Tagen, habe ich mir sagen lassen, relativ zügig von Ägypten, Grenze Ägyptens bis irgendwo ins verheißene Land kommen können. Aber Gott hatte es nicht zugelassen und die waren 40 Jahre dort in der Wüste unterwegs. Und in 4. Mose 20 kriegen wir folgende Begebenheit mit, 4. Mose 20. Da heißt es, falls ihr mit eurem Smartphone oder mit eurer Bibel nachlesen wollt, 4. Mose 20, Abvers 1. Im ersten Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten in der Wüste Zin und schlug das Lager bei Kadesh auf. Dort starb Miriam, das ist die Schwester von Aaron und Mose, und wurde begraben. In Kadesh gab es kein Trinkwasser, deshalb versammelten sich die Israeliten aufgebracht und bei Mose und Aaron und machten Mose Vorwürfe: Wären wir doch nur zusammen mit unseren Landsleuten gestorben, als der Herr sie umkommen ließ. Hast du uns, das Volk des Herrn, in die Wüste geführt, damit wir hier mit unserem Vieh sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Müssten wir fast sagen, sag mal, habt ihr nichts gelernt? 40 Jahre mit Gott unterwegs, in allem versorgt worden und jetzt am gleichen Grundbedürfnis wieder meckernd. Dann gucke ich uns an in der heutigen Zeit und denke, manchmal nichts gelernt. Nichts gelernt von dem, wie Gott uns doch bis hierher durchgeführt hat. Ich unterbreche kurz hier, schiebe schnell was ein. Es gab vor 20 Jahren ungefähr, gab es mal einen Film, der war, fand ich, ich liebe tolle Kinofilme, und das war einer, das war Matrix. Und diese Trilogie, ich habe die Filme echt gern angeguckt. Und da kommt so eine Situation, wo die Menschen gegen die Maschinen kämpfen und an dem Punkt sind, wo sie sagen, wir wissen nicht, ob wir gewinnen gegen die Maschinen. Aber es gab diese eine Situation, wo sie beieinander waren und sagten, noch ist der Kampf nicht verloren, weil wir leben noch. Und das feiern wir. Und nicht immer nur die Bedrohung zu sehen, sondern dieses, bis hierher sind wir doch geführt worden. Und manchmal glaube ich, wir Christen, wir sollten in so Situationen, wie sie auch heutzutage sind, wo wir es alle leid sind mit dem Corona. Und es tut mir so leid, dass wir hier mit Masken voreinander uns verstecken müssen. Und mir tut so leid, dass wir nachher nicht einfach in einem Lokal sitzen können und einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Das ist mühsam. Und ich respektiere, dass es ja diesen Virus gibt und dass der auch echt gefährlich sein kann. Und ich bin kein Corona-Leugner, aber mir tut es leid. Und ich hoffe, dass wir alle weise sind, wenn wir heute zur Wahl gehen, falls nicht schon Briefwahl geschehen ist. Und wo wir nicht als Protest irgendeinen Mist wählen oder sonst irgendwas. Aber so die Situation, trotzdem hat doch Gott uns bis hierher geführt. Wir sind noch da, wir sind am Leben und uns geht es weitestgehend gut. So, wieder zurück zum Text. Die Leute haben ja gemeckert, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt, ohne Feigen, Trauben, Granatäpfel und Trinkwasser. Und dann in Vers 6, Mose und Aaron gingen von dem Menschenauflauf weg zum Eingang des Zeltes. Zwischenzeitlich gab es, Entschuldigung, schon die Stiftshütte, warfen sich dort zu Boden, da erschienen ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Und der Herr sprach zu Mose, nimm den Stab und ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron die ganze Gemeinschaft zusammen. Rede dann vor den Augen der Israeliten mit dem Fels dort, dann wird Wasser aus ihm fließen. Du wirst Wasser aus dem Felsen quellen lassen und alle Menschen und ihrem Vieh Trinkwasser geben. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr ihm aufgetragen hatte. Und anschließend ließen er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen, rief Mose. Was meint ihr, werden wir euch Wasser aus dem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte Wasser heraus, sodass alle Israeliten ihr Vieh genug zu trinken hatten. So weit, so gut. Und jetzt geht's weiter. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Der Ort bekam den Namen Wasser von Meriba. Das war in der ersten Geschichte auch der Begriff. Weil die Israeliten hier vor dem Herrn Vorwürfe gemacht hatten und der Herr ihnen seine Heiligkeit zeigte. Also fast die gleiche Situation an vermutlich fast derselben Stelle. Das Volk aufgebracht, Mose redet mit Gott und diesmal soll er nicht den Felsen schlagen, sondern zum Felsen reden. Interessantes Bild. Wieso das erste Mal schlagen? Und jetzt kann man sagen, ja, Mose war ja quasi geübt im Schlagen. Er hat in den Nil so ins Rote Meer reingeschlagen und dann hat sich das Meer geteilt. Er sollte den Felsen schlagen. Der war so aufgebracht und so aufgewühlt, dass er nicht richtig zugehört hat und er wollte wieder den Felsen schlagen. Sollte er aber nicht. Warum nicht? Paulus sagt an einer Stelle, dass wir den Christus nicht ein weiteres Mal oder wieder und wieder kreuzigen können für die Sünden der Menschen, sondern es ist einmal dieser gedemütigte Sohn, der geschlagen wird am Kreuz und dann als der Auferstandene ist er der zu dem und mit dem wir sprechen sollen, sprechen können. Ich habe ein paar Bibelstellen vorbereitet, die hier, das ist schon fast mehr wie so eine Lehreinheit, ich mit euch anschauen möchte. In Jesaja 44, Vers 8 heißt es, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Hab ich euch nicht vor langer Zeit gesagt und euch verkündet, seid nicht ihr meine Zeugen dafür? Es gibt außer mir keinen Gott und von einem anderen Felsen weiß ich nichts. Nochmal, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, habe ich euch nicht vor langer Zeit gesagt und euch verkündet. Und seid nicht ihr meine Zeugen dafür? Es gibt außer mir keinen Gott und von einem anderen Felsen weiß ich nichts. Jesaja 48, 21, sie litten keinen Durst, als sie durch die Wüste führte. Er ließ Wasser aus dem Felsen fließen. Er teilte den Felsen und Wasser sprudelte hervor. In Römer 9, Vers 33, wie es schon in der Schrift steht, ich lege in Jerusalem einen Stein, über den die Menschen stolpern werden, und einen Felsen, an dem viele zu Fall kommen werden. Doch wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Und ganz markant ist 1. Korinther 10, Vers 3, sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte. Hier bezieht sich Paulus auf das Manna. Und sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Paulus bringt einen ganz klaren Bezug Er sagt, Gott versorgte mit Manna und Gott schenkte aus dem Felsen Wasser und bringt hin einen ganz krassen Einschub, der uns so vielleicht verschütt gegangen ist, der sie begleitete. Dieser Felsen war in der Wüste mit dem Volk Israel immer unterwegs. Und manchmal denken wir so, hey, also da gibt es ja solche lustigen, karikativen Bilder von irgendwelchen Dingen. Wie jetzt stellt euch so den Felsen vor und immer wenn das Volk guckt, ist, sitzt er da und sobald die mal nicht gucken, bewegt er sich so mit denen mit. Aber so ähnlich war das. Jesus, der Fels, war immer da. Versorgung war immer da. Und das Bild, das auch nicht hier wieder das gleiche, dann schlagen wir halt den Felsen und dann kommt Wasser raus, sondern wir heutzutage, seitdem Christus für unsere Sünden gestorben ist, dürfen wir sprechen, unsere Anliegen vor ihm bringen und er möchte uns wohltun. Aber es gibt immer wieder auch so Zwischenzeiten, wo wir vielleicht das nicht sofort haben, sondern auch wo unsere Geduld, unser Vertrauen und auch unseren Glauben überprüft wird. Und das ist auch total legitim. Und ihr Lieben, ich merke, Gott ist mit uns ja unterwegs. Und es gibt Dinge in unserem Leben, Lebensentscheidungen, wo wir manchmal total aufgewühlt sein können und wie vergessen, was Gott doch zugesagt hat. Und als wenn so ist wie, jetzt wird aber Zeit, dass du eingreifst, weil sonst weiß ich nicht, was kommt. Und einerseits hilft mir in guten Zeiten zu wissen, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Nur haben wir, Gott und ich, manchmal unterschiedliche Vorstellungen, wann rechtzeitig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei mir ist manchmal rechtzeitig viel früher. Aber durch die Lebenszeiten, durch die Gott uns ja auch schon hier bis hierher durchgetragen hat, müssen wir doch sagen, aber wir sind doch noch am Leben, uns gibt's noch. Und hat er uns nicht bis hierher treu geführt? Und wenn wir im Rückspiegel schauen, wo er uns überall durchgetragen hat. Und so mache ich auch euch Mut, ihr Moderatoren. Ja, es ist so, wer im Verkündigungsbereich steht, wer als Hauskreisleiter irgendwas vorsteht, wer andere Menschen echt so quasi mit dem lebendigen Gott ja in Verbindung bringt, der wird herausgefordert, der wird angefochten sein. Aber macht es nicht wie welche, die noch nie erlebt haben, wie Gott sie doch durchgetragen hat, sondern aus dem Wissen heraus, und auch nächstes Mal werde ich das mit Jesus schaffen. Und er wird mir Mut machen, dass ich das auch gut hinkriege. Und wenn ich mich mal blamiere, dann blamiere ich mich für Jesus. Das ist kein Ding. Weil wenn ich es wirklich gut mache, dann will ich mir auch nicht darauf einbilden, sondern gebe ich alle Ehre weiter an den Herrn. Also kann ich auch bei einem Scheitern das ganz entspannt sagen, Jesus, dieses Mal hat es nicht so gut geklappt. So, nicht nur bis hierher, sondern jetzt treibt Jesus die ganze Situation noch auf die Spitze, als er in Johannes 7 Folgendes macht. Da heißt es in Johannes 7, Vers 37, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden soll, der an ihn glaubt. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und in Johannes 4, Vers 10, Jesus antwortet, wenn du wüsstest, welche Gabe, das war bei der Frau am Jakobsbrunnen, der Samariterin, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wir haben weder die Rettung noch den Heiligen Geist verdient. Keiner von uns kann irgendwie sagen, Gott kann mir auf die Schulter klopfen, weil ich das Leben doch bisher ganz gut gemeistert hat, sondern wie es in Epheser 2 heißt, durch eigene Leistung haben wir nichts dazu beigetragen. Und so viel besser sind wir also nicht wie das Volk Israel in der Wüste, von unserer Herzenshaltung und von unserem Einstellung. Aber sollten wir nicht anfangen, unserem Gott zu vertrauen, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern Segen und Heiligen Geist überfließend geben möchte? Und ich möchte so hineinfragen, wo sind Bereiche in deinem, in meinem Leben, wo wir in unserem Glauben so herausgefordert sind, dass wir mehr anstatt Vertrauen eher Zweifel haben, ob Gott es doch noch rechtzeitig irgendwie hinbekommt. Und möchte so diesen Moment auch zwischen der Predigt jetzt und dem Abendmahl auch so einen Augenblick der Stille zulassen. Wo wollen wir unsere Herzenshaltung ändern und uns nicht mit Zorn, mit Meckern, mit Motzen, mit Unzufriedenheit versündigen? Lass es mal so einen Augenblick auf dich wirken. Und meistens, wenn wir nicht sicher sind, wo wir schnell unzufrieden oder mit Glauben, mit Unglauben agieren, dann kannst du auch gern deinen Ehepartner oder deinen engsten Freund aus der Gemeinde fragen, an welchen Punkten neige ich zu scheitern? Und dann hat jeder von uns eine neue die Chance, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, Gott hat mich bis hierher treu geführt, ich will ihm vertrauen, dass er das auch in die Zukunft hineintut. Und auf ihm stehe ich sicher, er ist der Felsen und dort, wo ich Durst habe, Durst ist ein Mangel, dort, wo ich Mangel habe, da ist er der Felsen, der mich im Überfluss speist und sättigt. Entschuldigung. Halleluja, Jesus. Jesus, es sind so viele Punkte in meinem Leben, wo ich denke, ist das Mangel an Vertrauen? Eigentlich weiß ich doch schon so viel von dir. Das Wort Gottes ist mir nicht verborgen. Und doch im tagtäglichen Handeln kenne ich es, dass Unglauben oder Zweifel sich breit machen möchten. Und ich bitte dich für mich, aber auch hier für meine Geschwister, dass wir neuen Mut fassen. Und dass der Gekreuzigte, der einmal geschlagen wurde und der aber auferstanden ist und jetzt lebt, dass du, Jesus, jemand bist, zu dem wir nur unsere Anliegen vortragen müssen im Mündlichen und sagen, Herr, erbarme dich unser. Siehst du meine Not und begegne ihr. Halleluja, ich danke dir, dass du uns gern und gut versorgst mit allem, was wir brauchen. Dass, wenn du uns auf die Probe stellst, da keine Willkür und kein Sadismus ist, sondern es einfach auch dient, um unseren Glauben auf seine Substanz hin zu überprüfen. Und dafür danke ich dir. Ich bete dich, dass du neuen Glauben schenkst in jedem von uns und dass wir voller Hoffnung und Zuversicht
in die neue Woche gehen können. Vielleicht in ein ganz neues politisches Klima, was auch immer da kommt. Und egal wie die Wahlen ausgehen hier für uns im Ländle, ich danke dir echt, dass du uns trägst. Unsere Hoffnungsträger sind nicht unsere Politiker, sondern bist du. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Letztes Mal habe ich zum Abendmahl die Einsetzungsworte aus dem Korinther gelesen. Ich möchte es heute mal wieder eher freier übermitteln. Jesus saß gern mit seinen Jüngern zusammen und hat das Mahl gefeiert. Ich lese gerade Markus Evangelium, gerade in meiner Bibel lese, über das Kommen, wie er seine Jünger beauftragt hat. Geht da in die Stadt und dann seht ihr da eine Frau mit dem Krug und geht er hinterher und fragt, kann ich da irgendwo, wo ist der Raum, wo ich mit meinen Freunden Passa feiern kann. Und im Rahmen des Passa-Festes gibt es 4 verschiedene Kirchen und einer der Kirche ist, der wird nach einem richtig tollen Essen, dann nachdem die schon üppig gegessen haben, und nach diesem Essen nimmt Jesus er nimmt zuerst das Brot und es gibt teils, zerbricht es und er sagt, das ist mein Leib für euch hingegeben. Tut dies zu meinem Gedächtnis und er teilt so das Brot aus. Und nach dem Mahl nimmt er den Kelch und sagt, das ist mein Blut. Nehmt und trinkt daraus das Blut, das für euch vergossen wird. Und er gibt wiederum ein Bild auf diese Tieropfer, die sowohl am Versöhnungstag, wie aber auch am Passa geschlachtet werden zur Sühnung, zur Vergebung. Und im Alten Testament steht, dass die Tieropfer überhaupt nichts bewirkt haben, aber dass sie ein Bildnis waren auf das hin, was eigentlich kommen wird, dass einer, der unschuldig ist, ohne Fehler, sich selbst dahin gibt. Und es ist Gott selber, der in Jesus Christus kommt. Und der Auftrag war, tut dies zu meinem Gedächtnis, bis dass ich wiederkomme. Und so sind wir auch heute, 2000 Jahre später, noch dran und nehmen Brot im Wissen auf sein Leib, der für uns gebrochen ist, und trinken Saft oder Wein im Wissen, dass sein Blut für uns vergossen ist. Und in der festen Ausrichtung, im festen Vertrauen, dass er, der Gekreuzigte und Auferstandene, eines Tages wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Und deswegen feiern wir auch heute Abendmahl nicht nur im Gedenken auf das, was passiert ist, sondern im Gedenken auf das, was kommen wird. Jesus kommt wieder. Amen. Wem es möglich ist, möchte ich doch einladen, zum Abschlusssegnen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.